Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast heißt Helen und es geht um eine Suchtgeschichte. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Helen.
Hallo Paula, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Du hast ein großes, schweres Buch mitgebracht,
genau.
In das du wahrscheinlich viele, viele Sachen reingeschrieben hast.
Genau, ja. Also das ist mein Tagebuch, eigentlich steht gar nicht so viel drin, was ich heute sagen möchte. Ich habe es nur aufgeschrieben, dass ich so einen Anhaltspunkt habe, was ich überhaupt heute ansprechen möchte oder worum es heute geht. Und es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, so eine Richtung zu finden.
Ja.
Aber meine größten Themen eigentlich, die ich gerne mit dir besprechen würde oder ja einfach drüber reden würde, sind auf jeden Fall das Thema Verantwortung für einen selber übernehmen und Abgrenzung.
Mhm.
Und das gerade in Bezug auch auf meine Mama, was bei mir ein riesiges Thema ist, schon mein Leben lang, aber eigentlich erst seit 2 Jahren habe ich so richtig dahinter geschaut, was da überhaupt los ist. Und ja, genau, das ist so das Grobe, was ich mir mal so aufgeschrieben hatte. Genau.
Erzähle uns ein bisschen was über dich.
Ja, ich bin in der Nähe von Ludwigshafen geboren und hatte dann die ersten 7 Jahre, würde ich sagen, eine schöne Kindheit. Also eine liebe Mama, einen lieben Papa und ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, was da irgendwie blöd gelaufen ist. Und ab dem 7. Lebensjahr ist dann eigentlich so die Hölle über mich hereingebrochen und ja, dann hat alles so seinen Lauf genommen, würde ich mal sagen.
Was ist passiert, als du 7 warst?
Meine Mama ist schwanger geworden von ihrer Affäre und ab dem Zeitpunkt ist mein Papa dann auch abgehauen, die Affäre bei uns eingezogen und ja, starker Narzisst, alkoholsüchtig und ja, so hat es dann alles seinen Lauf genommen, dass meine Mama immer mehr damit auch reingezogen wurde, auch in die Alkoholsucht. Wir als Kinder haben immer alles mitbekommen und ja, das hat sich eigentlich gezogen bis vor 2 Jahren, würde ich sagen.
Das heißt, deine Mutter hat vorher gar nicht getrunken und dann mit dem Typen quasi angefangen?
Ich kann es nicht genau sagen. Mhm. Also in dem,
aber nicht krankhaft zumindest?
Ja, nicht, dass ich mich bewusst dran erinnern könnte. Aber da hat es dann angefangen, dass ich auch gemerkt habe, dass sie nicht normal ist. Also als Kind habe ich ja nie gemerkt, sie hat da ein Problem mit oder sie war nur immer komisch oder total betrunken. Oder.
Aber hast du mal, ich meine, es gibt da noch einen Vater.
Ja.
Hast du den mal gefragt, ob das immer schon so war oder ob das erst durch diese Affäre irgendwie ausgebrochen ist?
Nee, ich hatte bis vor letztem Jahr gar keinen Kontakt zu ihm.
Weil?
Weil er ausgewandert ist und ich gar nicht wusste, wo er ist.
Hm.
Und
er hat auch nie Kontakt aufgenommen zu euch?
Jetzt im Nachhinein wusste ich, dass er es zumindest versucht hatte, auf eine Art und Weise. Aber ich war dann auch irgendwann so in dem Modus, dass ich wusste, er ist nicht da und selbst wenn ich ihm schreiben würde, könnte er mir nicht helfen, weil er ist weg. Und dann habe ich ihn irgendwann auch aufgegeben und ihm nicht mehr geantwortet. Also auch ganz bewusst dann so mit 16, 17, ich habe auch gesagt, was bringt mir das, ihm zu schreiben?
Und hattest du ihm damals geschrieben, wie es bei dir zu Hause aussieht?
Nein.
Mhm.
Weil mir selber gar nicht bewusst war, was abgeht. Für mich war das der normale Alltag. Ich habe gar nicht realisiert, was überhaupt los ist. Also es war so und damit habe ich dann gelebt, ohne das zu hinterfragen.
Hattest du, als du 7 warst, schon noch andere Geschwister?
Ja, also ich habe 2 Geschwister.
Mhm.
Also ein Halbbruder
ja.
Und einen älteren Bruder, der ist jetzt 29.
Und du bist?
27.
Und wie ist der ältere Bruder damit umgegangen?
Ganz anders als ich. Also ich war immer die Angepasste, würde ich sagen. Und er total der Rebelle.
Mhm.
Das war seine Art und Weise, glaube ich, damit umzugehen. Auch eine schwierige Zeit auf jeden Fall, weil er Probleme in der Schule hatte, Schule gewechselt hat. Ja, auch seine Probleme mit Drogen und Alkohol gehabt hat. Und und ich war eher so die sich angepasst hat und bloß nicht noch ein Drama und bloß keine schlechten Schulnoten. Und ja, mich gab es in dem Sinne eigentlich gar nicht. Also, ja.
Das ist ja total typisch, leider. Ja.
Ja.
Hast du Kontakt zu deinem Bruder?
Ja, wir haben ein sehr enges Verhältnis, weil Ich weiß, wenn es drauf ankommt, ist er da. Wenn was passiert, weiß ich, wir wissen sofort, was zu tun ist. Wir wissen, wen wir anrufen müssen und so weiter. Also sehr enges Verhältnis, aber auch er hat Asperger. Und so die emotionale Komponente zu meinem Bruder ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen kann, aber er drückt mich zum Beispiel nie von sich aus. Ich nehme ihn dann alles in den Arm und sage, komm her, lass dich mal drücken. Und ja, das macht es ein bisschen schwierig. Aber ich weiß, woran ich an ihm bin und was ich von ihm habe. Und ja, also ein sehr enges Verhältnis, würde ich sagen.
Es gibt ja, also weißt ja bestimmt, ne, dass mein Sohn auch einen Asperger hat. Und ja, es gibt immer diesen Irrglauben, dass die nicht emotional werden, sind sie total. Bloß die Ausdrucksweise ist einfach eine völlig andere. Ja. Darum ist es so schräg manchmal.
Total. Macht es auch schwierig, aber wenn man sich damit auskennt, ja.
Sind bombenzuverlässige Menschen häufig.
Also, ja, absolut. Ja. Kann ich nur bestätigen.
Okay, also dieser Stiefvater zog einfach quasi fliegender Wechsel bei euch ein und hatte damals schon eine Alkoholsucht.
Ja.
Ich vermute jetzt mal, dass deine Mutter entweder ein starkes Helfersyndrom hat oder selber damals schon ein Thema hatte.
Mhm.
Also irgendwoher muss sie das gekannt haben, dieses Gefühl, mit so jemandem zusammen zu sein. Sind ihre Eltern Alkoholiker?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Emotional nicht zugänglich oder irgendwie so?
Ja, das Zweitere, würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau, ich kenne beide nicht sehr gut. Mein Opa ist schon vor Jahren verstorben und meine Oma auch vor ein paar Jahren, aber mit ihr hatte ich nie wirklich näheren Kontakt. Mhm. Also ich kann nicht genau sagen, wie das Verhältnis war.
Erzähl mal, wie so der Alltag aussah für dich. Also wie hast du denn diese Sucht mitbekommen?
Also ich habe eigentlich immer versucht, alles abzupuffern, was meine Mama mitgemacht hat. Also ich bin nach Hause gekommen und hatte schon Angst, ist sie betrunken? Wenn ja, wie schlimm ist er da? Also mein Stiefvater, wie ist er drauf? Verstehen sie sich gerade oder nicht? Das waren so meine Gedanken, wenn ich von der Schule gekommen bin. Wenn ich morgens aus dem Haus gegangen bin, war wie so ein Schalter umgelegt. Okay, jetzt gehe ich zur Schule. Jetzt setze ich mein fröhliches Gesicht auf und ich weiß gar nicht mehr, was am Abend davor passiert ist oder so. Also ich habe mit keinem darüber gesprochen und habe dann einfach nur noch funktioniert. Meine Aufgabe in der Schule erledigt und dann wieder nach Hause in der Hoffnung, dass das mal ein normaler Tag so ist, ja.
Wurdest du denn versorgt?
Ja, also meine Mama hat beide Seiten auf jeden Fall. Sie ist eine liebende Mama, aber mit der Zeit hat das so eine Dynamik angenommen zwischen ihr und mir, dass ich mehr Mutter wurde.
Mhm.
Und sie hat es angenommen. Und ja, so hat sich das dann mit der Zeit immer mehr aufgebauscht, dass ich immer mehr da war und sie sich immer mehr umsorgt gefühlt hat. Ja.
Und das sorgt dafür, dass du da so Abgrenzungsprobleme hast natürlich.
Absolut.
Ne? Ja.
Und die sind mir aber auch erst seit 2 Jahren bewusst, muss ich sagen.
Was war für dich der auslösende Faktor, warum du gemerkt hast, okay, hier stimmt was nicht?
Das habe ich relativ spät erst gemerkt. Dadurch, dass ich mich auch nie mitgeteilt habe oder meinen Freunden mal erzählt habe, was zu Hause abgeht. Das haben eigentlich immer nur meine Partner mitbekommen. Und die waren eigentlich auch die einzigen Personen, mit denen ich darüber gesprochen habe, weil ich mich geschämt habe. Also ich habe mich geschämt für das, was zu Hause abgeht, für das unsere Familie quasi so ein großes Suchtproblem hat, weil mir war nicht klar, wie viele Leute das eigentlich betrifft.
Mhm.
Auch ein Grund, warum ich hier bin, weil ich irgendwie darauf mal aufmerksam machen will, dass man viele Leute immer sieht und aber eigentlich gar nicht weiß, was da hinten dran für eine Geschichte steckt. Und trotzdem sind es total nette Menschen, fröhliche Menschen, also auch wirklich authentisch nett. Und dadurch, dass ich nie darüber gesprochen habe und jetzt, wo ich langsam anfange, merke ich, dass es so viele Menschen gibt, die das Gleiche erlebt haben oder Ähnliches. Und ja, jetzt habe ich deine Frage schon wieder vergessen.
Ich auch.
Tut mir leid.
Nein, ich wollte einfach nur wissen, wie so der Alltag war. Also gab es, wo du die so, nee, Quatsch, wir waren bei dem Thema, wo du gemerkt hast, hier gibt es ein wirkliches Problem, du musst dich abgrenzen. So.
Dass ich mich abgrenzen muss, das weiß ich vielleicht auch erst seit 2 Jahren. Hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, hätte ich dir gesagt, meine Mama ist meine beste Freundin. wir sind so, sie erzählt mir alle Probleme, ich kann immer für sie da sein. Ich habe gar nicht realisiert, dass da was nicht stimmt, weil es auch positive Zeiten gab. Aber jetzt erst merke ich, dass ich ihr nie erzählt habe, wie schlimm das alles für mich war, wie schlecht es mir damit ging, wie früh ich Verantwortung auch für sie übernommen habe. Das weiß ich wirklich erst, seitdem ich auch eine Therapie angefangen habe. Also mir ging es wahnsinnig schlecht. Ich wusste die ganze Zeit nicht, warum. Und mich hat mehr das beschäftigt, dass ich gar nicht wusste, wer ich bin. Also das hat mich wirklich zerfressen. Das war so das Hauptding, dass ich gemerkt habe, irgendwas läuft schief. Irgendwas ist komisch und ich weiß gar nicht genau was.
Gibt es den Stiefvater noch?
Nicht in meinem Leben und auch nicht im Leben von meiner Mama. Zumindest sind sie noch verheiratet, aber ich glaube, er ist vor 5 Jahren ausgezogen.
Und trinkt weiter?
Ja, exzessiv.
Arbeiten die beide noch?
Meine Mama hat nie gearbeitet.
Wovon hat sie denn gelebt?
Wir hatten immer relativ viel Geld. Und
wodurch?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also meine Opa hat ziemlich viel, sie hat ziemlich viel geerbt, das weiß ich. Aber ich habe mich schon immer gefragt, woher das Geld kommt. Es hat immer gereicht, wir waren nie arm. Und deswegen, ich habe mir auch immer gesagt, Helen, es ist doch alles gut. Du hast einen Job, du hast Geld, du hast Freunde, was willst du noch? Aber das Geld heißt gar nichts. Also ich hätte lieber gar kein Geld gehabt oder weniger und eine liebende Familie, eine normale Familie, sage ich jetzt mal, als Geld und sowas.
Also ich habe viele Fragen, muss ich sagen. Okay, dein Vater hat aber gearbeitet oder auch nicht?
Mein Leiblicher?
Ja.
Der hat gearbeitet, ja.
Okay.
Ja.
Und als er wegging, hat deine Mutter von dem Geld ihres Vaters gelebt?
Ja.
Das
und von meinem Stiefvater. Also
der wiederum gearbeitet hat?
Der hat gearbeitet und sehr gut verdient, ja.
Mhm. Was hat der für einen Job gemacht?
Zahnarzt.
Oh.
Ja.
Ach je, okay. Gut, das ist, aber einfach, ja, man hat von Säufern immer so das innere Bild, das sind irgendwelche armen Menschen aus den sozialen, niedrigeren Schichten, aber es stimmt einfach nicht. Alkoholiker gibt es in jeder gesellschaftlichen Schicht. Oben, unten, Mitte. Ja. Sag mal, gab es denn zu Hause so Totalausfälle?
Häufiger. Also ich würde sagen, meine Mama ist Quartalsalkoholikerin, was es für mich immer verdammt schwierig gemacht hat, das auch zu erkennen, weil 3 Monate war, ich sage jetzt mal, Happy Life in Anführungsstrichen, also normaler Alltag für mich. Im Nachhinein war der auch nicht wirklich normal.
Wie, woran machst du das fest?
Dass sie zurechnungsfähig war.
Mhm.
Dass sie.
Nee, aber ich meine, der normale Alltag, du sagst, er war nicht normal. Warum war er nicht normal?
Weil die Dynamiken trotzdem die gleichen geblieben sind. Also ich habe immer geguckt, nicht aufzufallen, in der Schule gut zu sein, obwohl es nicht immer geklappt hat. Ja, und das hat sich ja durchgezogen. Also das war immer nicht der, würde ich sagen, normale Weg von mir auch.
Ja, klar.
Ja, und dann gab es, ich weiß nicht warum, aber 3-monatlich, 2-monatlich, 1-monatlich die totalen Ausfälle. Also ja, wie soll ich das sagen? Mehrere Notarzteinsätze auf dem Boden gefunden, total
vollgespuckt und gewinkelt und alles.
Ja, Kopf auf Waschbecken, so Geräusche vergisst man auch nicht. Ja, und das Schlimmste an den ganzen Sachen war aber nie das eigentliche Ereignis, sondern im Nachhinein die Leugnung, das war doch gar nicht so schlimm und ach, ja, das passiert nie wieder und so weiter. Und dadurch habe ich mich immer selbst in Frage gestellt. Ich habe immer darüber nachgedacht, boah, war es jetzt wirklich nicht so schlimm? Jetzt stelle ich nicht so an, Helen. Und ja, und das war im Nachhinein, würde ich sagen, wirklich das Schlimmere daran. Natürlich waren die ganzen Ereignisse und die Ausfälle traumatisierend auch immer noch. Und es belastet mich auch immer noch in gewissen Situationen. Aber diese Leugnungen im Nachhinein sind für mich noch schlimmer, würde ich sagen. Weil mein ganzes Wesen quasi dadurch in Frage gestellt wurde, von Kindheit an.
Und nichts, was du siehst, ist wahr.
Nichts, was ich sehe, ist wahr. Und meine eigenen Gefühle fühlst, erst recht nicht.
Ja, ja. Hatte der Stiefvater auch solche Ausfälle?
Er hat eigentlich permanent getrunken.
Okay, aber er
ihm auch.
Also war er Pegeltrinker oder lag der auch
beides
bepinkelt auf dem Boden?
Ach so, nee, das kam eher selten vor. Er ist dann schon ins Bett gegangen dafür.
Okay, das heißt, bei deiner Mutter waren die Amplituden einfach größer. Ja. Wie hat er darauf reagiert, wenn sowas passiert ist?
Das ist ihre Schuld. Sie hat zu viel getrunken. Sie hat aber getrunken wegen den ganzen Demütigungen von ihm. Also das war der Grund, bis er gegangen ist. Jetzt gibt es natürlich wieder andere Gründe, warum sie trinkt. Ja, aber das, ist wurscht, das war ja damals der Grund. Und er hat eigentlich aus Genuss getrunken, würde ich sagen. Genuss.
Naja gut, Genuss würde, da wäre man relativ schnell satt, ne?
Ja.
Also das heißt, es war eine total lieblose Ehe, alles in allem.
Total. Ja. Also war gar nichts liebevoll.
Wie lange waren die zusammen?
20 Jahre.
Mhm. Da kann man natürlich ordentliche Suchtstrukturen aufbauen.
Ja.
Und wo wohnt sie jetzt?
Immer noch in dem Haus, wo wir aufgewachsen sind. Und er ist gegangen. Ein Glück.
In welcher Altersgruppe sind die jetzt?
Zwischen 50 und 60.
Mhm. War das Thema Alkoholismus nie eines zwischen euch? Also hast du nicht gesagt, Mama?
Doch.
Und sie hat gesagt?
Sie ist immer ausgewichen. Also wenn ich das angesprochen habe, dann war sie wie ein Kind. Also dann ist sie total kindlich geworden und auch, wie nennt man das? Sie ist einfach, sie hat dann rumgewuselt, dann hat sie auf einmal angefangen zu bügeln und sie wollte das auch gar nicht alles hören. Also immer, wenn ich sie darauf angesprochen habe und ich habe es öfter versucht, mit ihr genau über das zu reden, wie traumatisch das für mich ist, wie schlimm, die eigene Mama in den Armen zu halten, dass sie irgendwie, bis der Notarzt kommt, nicht stirbt. Ich habe schon nie bei ihr gelegen und wirklich gehofft, dass sie noch atmet. Und das habe ich ihr genauso schon gesagt, aber sie grenzt sich davon so ab, sie verdrängt das, glaube ich, immer noch. Ja.
Und jetzt ist sie ganz alleine.
Jetzt ist sie ganz alleine.
Beziehungsweise du hast ja noch einen Halbbruder, der ist jetzt 20 oder so.
Genau, ja.
Ja. Ja. Und der ist auch abgehauen.
Der ist jetzt gerade in Amerika für ein Auslandsjahr, was ihm auch, glaube ich, richtig gut tut, weil er auch noch bei seinem leiblichen Papa als war, was man auch gemerkt hat. Also er hat so teilweise das Liebevolle von meiner Mama, aber auch teilweise dieses Narzisstische von ihm.
Mhm.
Und das hat es für mich auch immer schwierig gehabt, ein normales Verhältnis so mit ihm aufzubauen. Und jetzt, wo er aus dem Ganzen mal raus ist und in Amerika ist, merke ich richtig, wie er aufblüht. Also wie richtig, wie er so anfängt, sein Leben zu leben, jetzt erst mit 20. Also er ist von uns allen drei, würde ich sagen, am ärmsten dran gewesen, weil er
hatte Doppelpenetration.
Ja, richtig.
Ja, du hattest ja wenigstens noch die innere Distanz zum Stiefvater.
Ja,
ne?
Genau, also, absolut. Ja.
Und er hat gar kein stabiles, also niemanden, an dem er sich irgendwie orientieren kann.
Nee.
Weiß dein Vater inzwischen Bescheid, wie es war?
Ja.
Ja. Wie hat er darauf reagiert?
Er hat uns das erst nicht geglaubt, als wir ihm das erzählt hatten.
Mhm.
Also
auch schön.
Ja. Ja. Also dachte ich wirklich, du warst nie da. Woher solltest du es auch wissen? Er sagt immer nur, er will jetzt nach vorne gucken, ans Positive denken. Und ja, aber für mich, das waren so prägende Jahre für mich. Ich kann die nicht einfach so hinter mir lassen und jetzt nach vorne gucken, als wäre nie was gewesen. Und das merke ich auch immer noch, wie mich das beeinflusst in alltäglichen Situationen, in Beziehungen, in fast allem eigentlich.
Logisch.
Ja.
Was es da gebraucht hätte, wäre natürlich Mitgefühl und vielleicht sogar eine Entschuldigung, dass er sich dieser Verantwortung entzogen hat. Ne?
Ja, und das habe ich mir auch schon sehr lange gewünscht, auch von meiner Mama, dass sie es einfach mal erkennt, was passiert ist und was das mit mir gemacht hat.
Mhm.
Und da bin ich jetzt eigentlich dabei, ihr das Stück für Stück, immer Häppchen für Häppchen zu erzählen, einfach, dass ich es erzählt habe und sie eventuell irgendwann auch versteht, was da los war.
Wie ist euer Verhältnis heute?
Also jetzt gerade haben wir keinen Kontakt mehr.
Gut.
Sie war 2 Jahre lang trocken. Zumindest ist es das, was ich weiß. Ich weiß nicht, ob sie zwischendrin Ausfälle hatte oder nicht. Und ja, jetzt haben wir nach einem weiteren Rückfall wieder keinen Kontakt mehr. Und es ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe, weil ich eigentlich ein sehr enges Verhältnis mit ihr hatte und sie immer noch über alles lieb habe. Aber ich habe gemerkt, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr diese Angst mit mir tragen. Was ist, wenn? Was ist, wenn sie es nicht schafft? Oder ja, und trotzdem habe ich jetzt auch gemerkt, ich kann sie vor gar nichts schützen. Und vielleicht ist genau das der Weg, dass ich mal nicht da bin, dass sie merkt, da ist wirklich niemand, der sie irgendwie emotional auffängt, um mal zu realisieren, sie muss es irgendwie alleine schaffen und die Verantwortung für sich selbst übernehmen.
Und selbst wenn nicht,
Ja.
Musst du dein Leben leben, ne? Es
ja.
hilft nichts. Du darfst nicht ihres leben.
Ja.
Weil sonst kommst du kein Stück voran.
Genau.
Wie geht's dir denn mit der Kontaktsperre, also mit dem Kontaktabbruch?
Sehr gut, muss ich sagen. Also ich kann mal atmen irgendwie, so fühlt sich's an. Gleichzeitig vermisse ich sie auch wahnsinnig. Also ich war auch richtig in dieser Co-Abhängigkeit drin, total. Also es ist so ein Mischmasch. Ich merke, wie frei ich bin und wie ich es genieße, so mein Ding zu machen, ohne im Hinterkopf zu haben, muss ich sie jetzt nochmal anrufen oder ihr schreiben, dass es ihr gut geht, dass sie wenigstens ein gutes Gefühl hat. Das ist jetzt alles nicht mehr und das ist so befreiend, muss ich sagen. Also zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich so ein freies Lebensgefühl irgendwie. Ohne schlechtes Gewissen, also doch, schlechtes Gewissen ist da, aber ja, das fühlt sich gut an, obwohl ich sie vermisse, ja.
Und das ist ja auch völlig in Ordnung, ne?
Ja.
Hat dein Bruder noch Kontakt, der Ältere?
Ja. Ja. Er war auch beim letzten Rückfall wieder für sie da. Ich habe gesagt, ich kann das wirklich nicht mehr, ich kann da jetzt nicht hinfahren. Und er hat halt wieder Schadensbegrenzung gemacht und ihr versucht zu helfen und ja.
Aber sie nimmt ja keine Hilfe an.
Wenn man sie ihr gibt, schon. Aber sie sucht nicht bewusst nach Hilfe. Also wenn sie wirklich nicht mehr kann, dann schon. Also dann nimmt sie das schon an, aber...
Hat sie denn mal Therapie gemacht, irgendwas Vernünftiges?
Sie hat einmal einen Entzug gemacht, das war vor 2 Jahren.
Mhm.
Aber dann keine weiterführende Therapie. Also sie war dann 3 Wochen in diesem Entzug und dann kam sie wieder nach Hause und dann hat nichts mehr davon stattgefunden. Und es waren eigentlich auch schöne 2 Jahre, würde ich sagen. Sie hat langsam wieder so den Alltag für sich gefunden, sogar wieder Freunde gefunden, was wirklich, also das tat mir auch richtig gut. Aber unsere Dynamik zwischen ihr und mir war immer noch da. Also ich habe immer noch genauso agiert wie davor, wo sie noch getrunken hatte.
Kannst du das mal beschreiben?
Ich war immer so in Hab-Acht-Stellung und es ist schwierig, so das genau zu beschreiben, weil das für mich so normal war. Aber ich habe immer versucht, sie zu fragen, wie es ihr geht und mich so sehr in sie hineinversetzt, dass ich es wirklich fühlen kann, wie sie sich fühlt, damit ich es nachempfinden kann. Ich bin quasi fast zu ihr geworden und habe meine Gefühle immer nach hinten gedrängt und gar nicht mehr wahrgenommen, was bei mir passiert, also mit meiner Gefühlswelt, wenn ich bei ihr bin. Und auch immer, wenn wir bei ihr zum Essen waren oder so, sie hat als jeden Sonntag für uns gekocht. Und das war immer total anstrengend. Also ich bin dann nach Hause gefahren und dachte, boah, es war so anstrengend, ich kann nicht mehr. Und ich wusste als gar nicht, warum. Ich dachte halt, dass es so ganz normal ist. Aber
Du musst dich halt von dir selber entfernen, um da zu funktionieren.
Genau, das trifft es eigentlich genau.
Mhm.
Ja.
Hast du eine Partnerschaft?
Nein, nicht mehr. Seit 1 Jahr jetzt ungefähr.
Mhm. Wie lange wart ihr zusammen?
Fast 5 Jahre. Und ja, das war, ich würde sagen, ich habe mir nie, man könnte vielleicht vermuten, dass ich mir immer so das toxischen Partner auch gesucht hätte, habe ich aber gar nicht. Ich habe mir die Sicherheit ausgesucht oder gewählt. Also ich habe immer Partner gehabt, die total liebevoll waren und bei denen ich mir sicher war, dass die mich lieben. Weil das eigentlich so das Einzige war, was ich gebraucht habe, um zu überleben, sage ich jetzt mal. Ich habe halt Liebe gebraucht.
Ja.
Und die habe ich mir gesucht, ohne zu merken, ich liebe die ja eigentlich gar nicht zurück. Oder das ist nicht mein, natürlich habe ich sie auch auf eine Art und Weise geliebt, aber es war nicht mein Herzenspartner oder so. Es war eine Strategie von mir, Liebe zu bekommen, ja.
Das heißt, sie hatten eher so eine funktionale Position.
Mhm.
Und deshalb ging es auch zu Ende?
Ich habe dann ja die Therapie angefangen und mich immer mehr selbst reflektiert und dadurch dann auch gemerkt, was ich will und was ich nicht will. Ich brauche auf jeden Fall jemand emotionalen, starken Menschen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich in meinen Beziehungen diese Verantwortung wieder übernommen habe. Genauso wie bei meiner Mama auch. Also für die Beziehung an sich, für alles Mögliche, was wir unternommen haben und so. Und ich habe mich immer noch in dieser Verantwortungsrolle gesehen. Und ich habe irgendwann gemerkt, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte für mich schöne Beziehungen haben, ohne drüber nachzudenken, oh, muss ich jetzt noch das und das machen oder das? Und ja, und so. Also es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, weil ich dachte, was ist, wenn ich keine Liebe mehr habe?
Mhm.
Was ist dann mit mir? Also ich kenne das gar nicht.
Was ist denn dann mit dir?
mir geht's richtig gut. Also ich habe wirklich viel über mich selbst gelernt, muss ich sagen. Also das Jahr gibt mir so viel Selbstbewusstsein irgendwie und so viel, ich merke richtig, dass ich mir selbst das geben kann, was ich all die Jahre gedacht habe, von meinem Partner bekommen zu müssen.
Du musst eine richtig gute Therapeutin gehabt haben.
Ja, immer noch.
Immer noch, ja. Toll.
Ja.
Das ist genau das Learning, was man erreichen muss. Und dann kann einem eigentlich nichts mehr.
Eigentlich nicht.
Ja, bleibt natürlich nur noch, dass du eigentlich eine Beziehung zu deiner Mutter haben möchtest, aber die nicht möglich ist. Du kannst mit suchtkranken Menschen, also du kannst entweder eine Beziehung haben, bei der du selber drauf gehst.
Ja.
Du kannst eine Beziehung haben, bei der du dir vorstellst, du hast es mit einem geistig sehr beeinträchtigten Menschen zu tun. Das ist dann aber keine Beziehung, das ist wieder das, was du auch schon hattest, eher die Pflegerin, die sich um das Mündel da kümmert, ist auch Mist. Oder aber du machst es zur Bedingung, dass die eigenen Probleme angegangen werden.
Ja.
Das wäre ja in einer romantischen Beziehung oder in einer Freundschaft ebenso. Ne? Man würde zur Bedingung machen, bitte, du musst dich um deine Themen kümmern und dann können wir uns auf Augenhöhe begegnen.
Ja, das habe ich ihr auch genau so schon gesagt.
Ja. Und die Entscheidung, ob sie es macht oder nicht, obliegt ihr. Natürlich ist sie krank, ganz klar. Und eine Sucht ist einfach tief, tief, tief im System drin. Das kann man mit Willenskraft alleine nicht machen. Aber man muss trotzdem als Erwachsener eine Entscheidung treffen. Mhm. Entscheide ich mich für das Leben oder für die Sucht?
Ja.
Irgendwie. Und ein einfaches, ich krieg's wahrscheinlich nicht direkt hin, aber ich bin bereit, alles zu versuchen, würde ja reichen.
Absolut, ne? Ja.
Wenn das nicht kommt, dann musst du quasi Abschied nehmen.
Ja, für mich macht es nur so schwer, weil gerade dieses Quartalstrinken, es ist so unvorhersehbar. Also man denkt, jetzt war es das, jetzt hat sie es geschafft und dann wird wieder die Hoffnung zerstört, wenn der Rückfall wieder kommt. Und in diesen Phasen, wo sie trocken war oder ist, habe ich schon immer wieder Hoffnung. Und da versucht sie dann auch, Therapien anzufangen und das zu machen, aber es fruchtet halt nicht. Und die Therapie, die sie anfangen möchte, hat halt meistens auch nichts mit Sucht zu tun, weil das immer noch absolut von ihr verdrängt wird, glaube ich, dass sie da ein Problem hat. Und
solange sie es nicht wahrnimmt oder wahrhaben will, wird es auch nicht funktionieren, ne?
Ja,
weil du musst
auch
verstehen, dass du ein Problem hast, um zu sagen, jetzt arbeite ich daran.
Ja.
Also.
Ja.
Das bedeutet, sinnvoll wäre sicher ein Trauerprozess. Jetzt. Und Abschied nehmen. Einfach damit du das einigermaßen aus deinem System raus hast.
Ja, ist auch schwer immer noch.
Mhm. Aber du bist ja so jung, dass es sich total lohnen würde, weißt du?
Mhm.
Du hast dann noch 60 Jahre innere Freiheit.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Das Thema bei ganz, ganz vielen Menschen mit deiner Geschichte, und du hast völlig recht, die gibt es natürlich zu Abertausenden, ne? Und die sind alle im Schweigen gefangen, weil keiner irgendwie sagen möchte, hey, meine Eltern sind suchtkrank, mir war es immer so peinlich, ich habe mich geschämt zu Tode, ja?
Ja.
Ich konnte nie Freunde mit nach Hause bringen, weil ich wusste nicht, was wir vorfinden.
Ja.
Genau, also die jetzt hab ich schon den Faden verloren, aber all diese Kinder, nunmehr Erwachsene oder auch Kinder und Jugendliche, ist ja völlig wurscht, die leben immer noch in der Dunkelheit.
Ja.
Und das ist so traurig. Ich hatte vor 2 Jahren oder so mal eine hier im Podcast, eine junge Dame namens Tamara, und die hat es bis heute quasi niemandem erzählt.
Wow.
Also nur im Podcast.
Wow.
Und das finde ich so wahnsinnig schade, weil das ist der Weg ans Licht, ne?
Absolut. Also ich muss aber auch gestehen, ich habe auch erst vor 2 Jahren meiner allerbesten Freundin davon erzählt.
Und die hat das nie mitgeschnitten?
Nee.
Mhm. Mm-mm.
Ich war auch Meister darin, das zu verstecken. Das wird man auch. Man wird Meister in Anpassung.
Wie hast du es versteckt?
Nie darüber gesprochen, was zu Hause los ist, wie es mir damit geht, weil ich selber nicht wusste.
Hattest du jemals Besuch zu Hause?
Ja, wir hatten schon als Freunde da, aber gerade so 16, 17, 18, da war ich dann auch viel unterwegs. Also da waren wir dann selbst auf der Piste oder so. Aber ja, es hat nie jemand mitbekommen.
Mhm.
Eigentlich verwunderlich.
Ich habe neulich drüber nachgedacht, ich hatte in der Grundschule auch eine Freundin. Und an der Mutter fiel mir auf, dass sie sehr schütteres Haar hatte. Mhm. Das Haar war so, wie häufig bei Alkoholikern, so ganz frisselig und dünn. Und die schickte uns, und ich meine, wir waren Grundschulkinder, immer mit so einem Zettel zum Kauf-Supermarkt und wir sollten ihr Müller-Thurgau, das weiß ich noch, keine Ahnung, was das war, also Wein kaufen. Und ich meine, es waren die 80er, die haben uns das auch verkauft, was ich absurd finde, ja. Wir konnten sogar Zigaretten kaufen am Kiosk und all sowas, also haarsträubend, ehrlich gesagt. Und ich dachte immer, die trinkt halt gerne Wein. Mhm. Und erst Jahre später habe ich gedacht, okay, das ist echt nicht cool gewesen.
Ja, krass. Ich finde es auch manchmal erschreckend, wie viele Jahre später man das erst so realisiert.
Mhm.
Ich glaube auch, das ist bei jedem anders und jeder hat so seine Zeit, wann er das reflektiert oder mal wirklich merkt. Aber ich fand das wirklich erschreckend, wie lange ich gebraucht habe, weil das war offensichtlich, dass da was verkehrt läuft.
Naja, du verdrängst ja auch.
Ja.
Du kannst ja sonst gar nicht, also das Unglück wird ja dann zu schwer.
Ja.
Stell dir mal vor, du hättest dich jeden Tag in die Schule geschleppt und gewusst, okay, wir haben ja ein richtiges Suchtproblem und ich bin völlig hilflos.
Ja. Dann hätte ich nichts mehr geschafft.
Genau.
Dann hätte ich wirklich nichts mehr geschafft, ja.
Wie viele Jahre warst du in der Schule?
13, also ich habe mein Abitur gemacht.
Mhm. Und gut?
Ja, also ich würde sagen mittelmäßig gut. Ich habe immer mein Bestes gegeben und das war auch so ein innerer Prozess, dass ich in der Schule gut sein wollte oder musste, um zu überleben. Weil ich wusste, wenn ich es jetzt hier verkacke, weiß ich nicht, was dann aus meinem Leben wird.
Ja.
Und das habe ich irgendwie relativ früh erkannt.
Ja, war witzigerweise auch meine Motivation.
Ja, witzig.
Also ich habe auch immer gedacht, okay, ich muss hier irgendwie durchkommen, weil ich weiß, I'm on my own, ja?
Ja.
Irgendwie.
Ja.
Ja.
Aber das war auch eher wie so eine Angst, muss ich sagen. Mhm. Also wenn, ich hatte auch immer Versagensangst und Prüfungsangst sowieso, ach Gott, oh Gott. Und ja, ich wusste, wenn ich das jetzt nicht schaffe, was ist denn dann? Also wo geht's denn dann weiter? Das war so in mir drin, bis heute auch noch. Also ich bin froh, dass ich jetzt alles durch habe, aber das war schon heftig, ja.
Das Mittel zum Zweck da ist wirklich, also auch in Sachen Armut oder Not, ja. Ich habe, bei uns wurde öfter mal der Strom abgestellt oder das Wasser oder so.
Mhm.
Und ich habe auch nie jemandem was gesagt. Ich habe immer versucht, das so lustig zu machen, ne? Dass es so witzig ist. Jetzt sitze ich halt im Dunkeln. Sorry, konnte keine Hausaufgaben machen, weil ich einfach nichts gesehen habe. Ja?
Wow. Ja.
Und hätte ich damals schon gesagt, pass auf, bei mir ist es so beschissen, ich muss hier weg oder kann ich bei euch sein oder was auch immer, hätte ich mich nicht so doll geschämt, einfach, glaube ich. Weil ich dann den Leuten eine Chance gegeben hätte zu helfen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und wenn man das als Kind jemandem sagen kann, ist es großartig.
Absolut.
Leider haben die meisten eben, da wiegt die Scham zu schwer. Ja,
aber ich frage mich, warum das so ist. Also man ist ja nicht selber daran schuld.
Aber das verstehst du ja als Kind noch nicht. Genau wie bei sexuellem Missbrauch.
Ja.
Du verstehst ja nicht, dass du nicht schuld bist.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt.
Hättest du vielleicht nicht so ein Kleid anziehen sollen, hättest du vielleicht nicht diesen oder jenen Kommentar machen sollen und. Ja, die haben ja tausend Wege, sich da reinzubohren.
Ja.
Genau dasselbe.
Ja.
Wenn jedes Kind, das missbraucht wird, sagen würde, pass auf, der da hat mich missbraucht oder die da, egal, dann da wäre das gesellschaftliche Klima ein anderes.
Ja.
Ja? Ja. Also, ich möchte dich beglückwünschen,
Danke.
Dass du das geschafft hast, weil das ist wirklich was, was nicht jeder hinkriegt. Und dann mit 25, diese Erkenntnis zu haben, stopp, so kann ich nicht, ist sehr früh.
Ja. Ich habe auch irgendwie die Erfahrung von meiner Mama genutzt, muss ich sagen, weil sie hat sich nicht helfen lassen. Und ich habe irgendwie gemerkt, wenn ich es jetzt genauso mache, wer weiß, was mit mir ist. Und ich wollte mir helfen lassen, sozusagen. Und der Zeitpunkt war eigentlich auch irgendwie faszinierend, finde ich, weil es war zu dem Zeitpunkt, wo es mir am schlechtesten ging, als ich meine Mama hat helfen lassen. Also als sie das allererste Mal in den Entzug gegangen ist. Und da habe ich dann gemerkt, was ist eigentlich mit mir?
Ja, deine Funktion war weg.
War weg.
Ja.
Also ich hatte eine Panikattacke. Ich bin wirklich auf dem Grundeis gelaufen. Also es war wirklich ganz schlimm. Da hab ich dann die Reißleine bei mir gezogen. Das erste Mal. Und also mir ging es eigentlich am schlechtesten, als meine Mama sich hat helfen lassen, ja.
Mhm. Naja, das zeigt ja die Tiefe der Verstrickung, ne?
Ja, ja.
Und es gibt so viele Kinder, die Kotze wegwischen müssen.
Ja.
Oder Pipi. Oder die neue Klamotten rauslegen, heimlich waschen und so weiter. Ja. Überdecken, was ist, ne? Das ist ja.
Aber irgendwie bist du für mich auch wirklich wie so ein, oh, mir fehlen echt die Worte, ein positives Beispiel, wie es laufen kann. Und ich bin es für mich irgendwie auch geworden, weil ich weiß, es hätte auch anders laufen können. Ich hätte daran kaputt gehen können. Aber man sieht auch an extrem schweren Situationen, dass man immer die Wahl hat. Du kannst dich selber irgendwann entscheiden, in welche Richtung möchte ich gehen. Möchte ich hier mich jetzt 3 Tage lang einsperren und im Bett liegen oder daran arbeiten, dass es besser wird? Und es ist scheiße, durch die ganze Kacke nochmal durchzugehen. Absolut. Es ist nicht leicht. Aber ich merke, dass es sich lohnt. Ja.
Ach, mich fasst das Thema immer sehr an, weil es so ungerecht ist.
Ja. Und man ist so unfähig zu handeln als Kind.
Ich lag immer im Bett und habe mir eine Familie gewünscht.
Wie gehst du heute damit um? Bist du noch in Therapie oder?
Also, ich habe vor, bis zum Ende meines Lebens in Therapie zu bleiben, ehrlich gesagt. Einfach als Check-in, so. Ne? Einmal im Monat kurz mal den Kopf wieder gerade rücken.
Ja.
Und ich vermute auch, ja, ich habe, man redet immer viel über Vergeben, Vergessen, Loslassen. Ich weiß nicht. Es gibt so Sachen, die...
Die sitzen tief.
Ja. Das muss ich heulen. Das ist aber auch so gemein.
Entschuldige.
So. Und du siehst, nach all der jahrelangen Arbeit fasst mich das immer noch an. Also Arbeit an mir und an diesem Thema, ne?
Ja.
Weil gerade dieses Vertuschen ist so schrecklich, dass man das machen muss. Oder machen will. Na, als Kind willst du ja, dass alles heile ist.
Ja.
Und dann versucht man, das irgendwie zu reparieren, damit es keiner sieht.
Ja, aber ich habe auch wirklich immer mehr das Gefühl, dass es nicht gesehen werden will. Also gerade auch engere Familie von uns, die haben das gesehen. Die haben uns auch oft mit ihr mitfahren lassen, obwohl sie nicht mehr fahren konnte. Also wo ich mir bis heute denke, warum? Also wir waren Kinder, warum habt ihr uns da nicht rausgeholt? Warum sitzt ihr hier beim Weihnachtsessen, meine Mama total betrunken und lasst uns mit ihr und ihm heimfahren? Checkt ihr es nicht?
Ja.
Und die checken's, aber warum?
Sind zu feige.
Warum?
Ja, darum habe ich den ganzen Zweig abgeschnitten.
Ja.
Weil ich denen das auch vorwerfe. Die wussten, wie ich behandelt werde und haben es nicht geändert.
Ja, und das finde ich noch erschreckender irgendwie. Also, da wäre Hilfe gewesen, theoretisch, wenn sich mal jemand dazu bereit erklärt hätte, da einzugreifen. Aber niemand.
Ja.
Und dann hilft man sich selbst. Auf seine Art und Weise halt. Boah, da wäre ich gerade richtig wütend. Also.
Ja, das ist gut. Wut ist auch, Gott, was ich wütend war, ja.
Boah, es kommt immer mehr.
Mhm.
Es löst sich immer mehr.
Es wird wahrscheinlich auch noch ordentlich hochkommen.
Ja.
Das ist ja nur die Oberfläche, die du jetzt angekratzt hast, ne?
Ja, ja.
Ich hoffe, dass das welche hören und den Kindern in ihrem Umfeld helfen.
Ja, das hoffe ich auch. Inständig. Also, wenn das jemand mitbekommt, und wo Kinder vor allem dabei sind, holt die da raus.
Ja.
Nehmt sie zu euch, bis da mal irgendwie wieder Stabilität einigermaßen da ist. Und wenn nicht, dann ganz raus.
Ich weiß auch nicht, warum Saufen in dieser Gesellschaft so ein Kavaliersdelikt ist.
Ja.
Ich verstehe es nicht.
Ich auch nicht.
Ob die jetzt eine Nadel im Arm haben oder eine Flasche Wodka im Hals, ist exakt das Gleiche.
Ja.
Also, und alle Kinder von Suchtkranken haben die gleichen Probleme.
Ja.
Oder, ja, sind den gleichen Gefahren ausgesetzt, ja. Emotional vor allen Dingen.
Ja.
Darum, ich verstehe es auch nicht.
Ich auch nicht.
Ja, naja, das werden wir jetzt auch nicht klären können, aber
ja.
Ich freue mich echt für dich, weil das so, ich kenne das ja auch hier aus dem Podcast, ich kenne das aus dem Bekanntenkreis. Die Leute brauchen teilweise so lange, bis sie sich aus dieser Scham da raus manövrieren können.
Ja.
Und je früher, desto besser natürlich. Ja. Ich habe das auch, diesen Missbrauch, ja, diese Vernachlässigung, das habe ich auch nicht gecheckt, bis ich selber Kinder hatte.
Mhm.
Da dachte ich auch, hä, Moment mal.
Ja.
Ach, so sollte es sich anfühlen.
Mhm.
Und das wäre die natürliche Reaktion auf ein Kind, das Bedürfnisse hat. Und dann brach das auf, ne?
Ja.
Und dann war ich leider nicht direkt gut aufgehoben und habe mich noch jahrelang da so rumgetastet.
Mhm.
Darum bin ich etwas später dran gewesen als du. Aber ich bin so froh, dass es gekommen ist.
Ja.
Es gibt da Leute, die nach wie vor nicht hinschauen und dann eben diese Muster wiederholen, schrecklicherweise.
Ja, nee, ich will da gar nichts mehr wiederholen.
Ja.
Und ich versuche echt immer alles, aber bei mir gibt es natürlich mit Sicherheit noch ganz viele Dinge, an denen ich arbeiten kann.
Ja.
Ich glaube, das hört nie auf, so wie du sagst.
Naja, gerade Beziehungen werden natürlich spannend, weil das für dich, du hast großes Thema ist, weil du nur beschissene Beziehungsvorbilder hast. Ne?
Ja.
Unter anderem auch die Beziehung von dir und deiner Mutter, die eine Katastrophe ist.
Ja.
Und das, was deine Beobachtung von vorhin ist, schon total toll, dass du das siehst, dass du Sicherheit gewählt hast, ohne tatsächliche Menschen dahinter zu sehen.
Ja.
Ne? Und wenn du es jetzt dann noch schaffst, einen Menschen zu finden, wo du das Gefühl hast, hier lohnt es sich zu investieren und dann dich gleichzeitig selbst zu beobachten, wie deine Mechanismen hochkommen, ne? Weil die werden sich natürlich zeigen.
Total.
Und dann aber nicht dementsprechend zu agieren, sondern zu sagen, ha, erwischt, altes Ding, dich brauchen wir gar nicht, dann bist du fein raus.
Ja, also ich bin auch echt mal gespannt, weil ich hatte jetzt schon zwei längere Beziehungen. Und bin jetzt, wie gesagt, das erste Mal in meinem Leben eigentlich so richtig lange Single. Also, was heißt lang? Für ein Jahr.
Vor allem aber Single auch ohne Mutter. Das ist brillant.
Ja. Und ich merke immer wieder, wie gut mir das tut. Also, wie ich das auch richtig brauche, mal so für mich zu sein. Ich genieße das richtig. Also, ich bin als Wochenende nur bei mir auf der Couch mit meinen Katzen und denke, oh, ist das schön, mal keine Verantwortung zu tragen.
Ja.
Und davor hatte ich immer jahrelang Angst. Auch das war ein Hauptgrund, warum ich mich nicht getrennt habe, weil ich davor Angst hatte, alleine zu sein, unbewusst. Das war eine total irrationale Angst, die sich null bestätigt hat. Es gab natürlich so die ersten 4, 5 Monate nach der Trennung, wo ich mich wahnsinnig neu gefühlt habe. Gar nicht mal so alleine, aber es war ungewohnt. Und jetzt sage ich, es tut so gut und es hat mir so viel gebracht, jetzt schon. Und jetzt gehe ich auch schon wieder auf die Suche und meine Prioritäten sind ganz anders. Also damals war das so, der Erste, der mir jetzt irgendwie Liebe gibt, ja komm, wir sind zusammen. So war das ungefähr. Also so sind wir auch zusammengekommen und es war auch ein total lieber Mensch. Bin ich auch nach wie vor dankbar, ihn gehabt zu haben. Sonst hätte ich vielleicht die Jahre ganz anders rumgebracht. Wer weiß, ich weiß es ja nicht. Und jetzt halte ich noch was ganz anderem Ausschau, was mir gefällt. Ich lerne jetzt erstmal so richtig kennen, was gefällt mir eigentlich an einem Menschen? Welche Art und Weise brauche ich denn und welche nicht?
Ja.
Also das ist wie so ein Abenteuer irgendwie, was ich gerade durchlebe, um da irgendwie mal herauszufinden, wer ich bin und was ich brauche. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Absolut.
Ja.
Toll.
Ja.
Richtig gut. Und so macht Dating dann nämlich auch Spaß, weil es dann nicht aus einer Verzweiflung geboren wird, sondern aus einer Neugier.
Ja.
Mhm.
Ja, ist was ganz anderes.
Ja.
Nicht aus dieser Sucht schon fast jemand brauchen zu müssen. Nicht alleine sein
zu können.
Nein,
damit du wertvoll bist, ne?
Damit
du nützlich bist.
Ja, ja. Was nicht heißt, dass ich auch schlechte Tage habe. Absolut. Die kommen immer.
Logisch,
also. Rosig ist es jetzt auch nicht immer, aber es geht bergauf auf jeden Fall. Und es lohnt sich hinzugucken.
Absolut.
Und ich habe immer gedacht, je tiefer man gefallen ist, desto höher kann man auch irgendwie fliegen. Also ich merke auch bei Leuten, die wirklich schon viel erlebt haben, die sind total interessant. Also ich unterhalte mich wahnsinnig gern mit so Leuten, weil die eine Tiefe haben. Das merke ich irgendwie direkt, ohne zu wissen, was die schon erlebt haben, merke ich, mit denen kann ich ganz gut. Und im Nachhinein merke ich dann, wow, die hatten ja auch eine krasse Geschichte. Also es hat sich bei mir schon oft bestätigt, dass gerade diese Menschen so eine schöne Tiefe irgendwie haben. Und aus der man aber auch extrem gut rauswachsen kann. Mhm. Es gibt einem die Möglichkeit, daraus zu wachsen. Und das finde ich das Positive daran. Ja.
Ja.
Wenn man das so sagen kann.
Man braucht natürlich nicht immer Trauma,
um Gottes Willen,
interessant zu werden.
Aber das wollte ich damit nicht sagen.
Nee, ich habe mal einen Typen kennengelernt, der war, man merkte so, dem ist noch nie was Blödes passiert.
Mhm.
Ne? Es war so ein Sonnenscheinchen, alles war herrlich. Und darum fand ich den so attraktiv.
Mhm.
Im Umgang war aber dieser Sonnenschein, das ist so ein bisschen wie in Los Angeles wohnen, irgendwann fehlen dir einfach so die Jahreszeiten. Weil da gab es nur Sonnenschein die ganze Zeit, weil der einfach auch gar nichts anderes kannte. Ne?
Mhm.
Und wenn man jemanden trifft, der so eine ähnliche Geschichte hat wie man selbst, egal ob wir jetzt das sind oder mit anderen, dann hast du einfach eine Verbundenheit, die das Menschsein ja auch ausmacht, nämlich das Gefühl, dass wir sind ja Rudeltiere, darum.
Ja.
Wenn du verstanden wirst von jemandem, ist es natürlich angenehmer, als wenn du jemandem erklären musst, wie das Leben auch auf der anderen Seite aussehen kann. Ne?
Ja.
Das ist ja logisch. Darum such dir jemanden mit Tiefe, auf alle Fälle.
Ja.
Mit Tiefe, aber einer emotionalen Stabilität und vor allem einer Sicherheit in sich.
Ja.
Ja, nicht so ein Vogel wie den Zahnarzt da.
Mm-mm. Oh Gott.
Wobei, so schade, ja, bedauernswert für ihn. Habt ihr noch, hast du gar keinen Kontakt?
Also so viele Jahre, wie er bei uns gewohnt hat, als er dann ausgezogen ist, gab es nicht mal einen Tschüss oder irgendwie irgendwas, gar nichts mehr. Also das,
ja,
für mich ist es eigentlich das ärmste Würstchen auf der Welt oder in meiner Welt.
Er ja, es mehr, gibt viele Würstchen da draußen, leider.
Ja.
Ich danke dir sehr, dass du da warst.
Danke dir, Paula.
Vor allem, weil die Geschichte so eine optimistische, eigentlich eine optimistische ist, ne? Weil du schon bewiesen hast, dass es sich lohnt, diesen Kampf anzugehen. Und als du mir geschrieben hast, das erste Mal, hast du geschrieben, es geht um die Abgrenzung zu meiner Mutter, die gerade wieder so säuft.
Mhm.
Und oder in ihrer Sucht ist. Saufen ist ein bisschen despektierlich, aber ich finde, es wird immer so beschönigt, ja, mit Alkoholismus darum. Saufen.
Mhm. Ja.
Was auch immer, ja.
Ja.
Aber es scheint mir so, als hättest du die Grenze da schon gefunden. So.
Ja. Ich denke auch.
Und Heilung passiert Schritt für Schritt. Das, da kann man nicht mit Zauberstäbchen wählen und sagen,
leider nicht.
It's over. Sondern,
hat's mir oft gewünscht, aber.
Ja. Ja, klar.
Ja.
Wenn man nur dieses eine finden würde, was alles gut machen würde.
Mhm.
Ja. Leider ist es genau in der Person, die sich weigert, alles gut zu machen.
Ja.
Aus Angst
und
so. Aber wie gesagt, wir können nicht die Verantwortung für unsere Eltern übernehmen.
Ja.
Das müssen die selber machen. Die haben die Verantwortung für uns.
Ja.
Und wenn sie die nicht wahrnehmen, sind sie keine Eltern.
Ja. Man muss das nur begreifen.
Dann sind sie Verwandte.
So ja.
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 Und Verwandte sind Schicksal.
Ja.
Aber keine Pflicht. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Paula, dass ich hier sein durfte.
Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Ja.